Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist. Hallo Alfred.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast uns einige Aktien mitgebracht, die man momentan haben muss, haben sollte. Nicht nur Aktien, genau, auf die wir gleich noch blicken werden. Aber es gibt eben auch aus dem Rohstoffsektor oder bei Kryptowährungen einiges, was wir genauer ansprechen wollen. Wir schauen erstmal auf den S&P 500 und auf den Dow Jones. Da steht heute, zum Gesamtmarktüberblick, die FED-Sitzung an 20 Uhr, wird aber mit keiner Senkung gerechnet. Ja. Und die Bilanzsaison ist jetzt so richtig oder nimmt richtig Fahrt auf. Heute Mittwochabend werden einige Tech-Bilanzen folgen.
Genau, heute geht's rund mit Meta und Microsoft und Tesla, alle drei. Morgen geht's dann direkt weiter. Also jetzt geht's richtig los. Es gab gestern ja auch schon Zahlen und das sieht man an dem Chart. Das ist der S&P und der Dow Jones übereinandergelegt. Mhm. Und die letzten Tage, und die laufen ja relativ parallel, obwohl sie sehr unterschiedlich gewichtet sind, sehen wir gleich noch, aber gestern dann ist der Dow Jones unter Druck gekommen, während der S&P gestiegen ist, was an einer Aktie lag, United Health, der große Versicherer aus den USA, hat Zahlen gebracht. Die Zahlen waren eigentlich so halbwegs im Rahmen, aber es gab dann noch die Nachricht, dass die USA die Gesundheitsausgaben nicht anheben wird, wie ursprünglich gedacht, und das hat die ganze Branche unter Druck gebracht. Also da sieht man mal, dass einige Branchen doch unter externen Einflüssen leiden. Also United Health ist ja schon lange ein Sorgenkind an der Börse. Und ich habe auch schon damals nach dem Kurssturz vor einigen Monaten gesagt, ich würde solche Aktien dann eher meiden. Und daran hat sich auch nichts geändert. Also ja, hier sieht man nochmal den Dow Jones und den S&P übereinandergelegt. Ohnehin seit dem April-Tief läuft der S&P doch deutlich besser. Was natürlich vor allem daran liegt, dass Tech-Aktien dort ein höheres Gewicht haben als im Dow Jones.
Wir können mal auf die Gewichtung genau schauen, was die einzelnen Unternehmen angeht. Wir starten mal mit dem S&P 500.
Nochmal immer ganz spannend, das wissen viele Leute nicht, diese Indizes sind komplett anders gewichtet. Also nicht nur von den Aktien her, sondern auch, wonach die Gewichtung geht. Beim S&P geht es ganz klar nach Börsenwert, nach Marktkapitalisierung. Also je teurer ein Unternehmen ist, desto stärker ist es gewichtet. Deswegen ist auch Nvidia auf Platz 1 mit einem Gewicht von 7,3%. Und da sieht man schon die ersten 1, 2, 3, 4, 5, also ist eine Aktie, 6, 7, 8 sind alles Technologieaktien. Erst dann kommt auf dem 10. Platz Berkshire Hathaway. Das sind natürlich die marktschwersten Werte. Und deswegen ist der S&P auch besser gelaufen, weil er eben doch technologielastiger ist als der Dow Jones, den wir jetzt sehen. Und da geht's ganz anders. Und das ist wirklich, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich sage es aber nochmal gerne, die Gewichtung geht nicht nach dem Börsenwert, sondern sie geht nach dem absoluten Wert der Aktie. Je teurer eine Aktie ist, desto höher die Gewichtung. Also wenn eine Aktie 900 Dollar kostet, dann ist sie dreimal so hoch gewichtet, nämlich mit 11,7%, dreimal so hoch wie eine, die 300 Dollar kostet, 3,8%. Und wenn eine Firma einen Split macht, 10 zu 1, dann zehntelt sich die Gewichtung auch. Deswegen sollte man im Dow Jones lieber keinen Split machen, sonst ist die Gewichtung so klein. Und da sieht man nämlich auch mal ganz schön, dass United Health tatsächlich auf dem 12. Platz ist. Und gestern hat alleine United Health 20% an Wert verloren. Und das hat im Dow Jones fast 70 Punkte ausgemacht. Also das hat natürlich schon ein ordentliches Loch gerissen. Aber komischerweise, obwohl der Dow Jones so komisch berechnet wird, funktioniert er doch, wie man gesehen hat. Klar, die Linien laufen dann doch recht parallel, wenn auch jetzt zuletzt nicht mehr ganz. Im letzten Jahr tatsächlich der S&P 15%, der Dow nur 9%.
Und der S&P ist sogar gestern kurzfristig zumindest ein neues Rekordhoch markiert, dann auch wieder ein bisschen zurückgekommen.
Genau, wir sind, es fehlen glaube ich noch 12 Punkte bis zur magischen 7000er Marke. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Tagen sehen sollten. Vielleicht sogar schon morgen, wenn heute die Zahlen halt bis gut reinkommen, heute Abend, dann sind wir morgen über 7000.
Apropos magische Marken. Wir sprechen über Gold und Silber an der Stelle und da haben wir sie definitiv schon gesehen. Die 5000 Dollar bei Gold, die 100 Dollar bei Silber.
Genau, ich glaube, wir waren sogar schon bei 5300. Also Gold hat nochmal richtig einen Schub gemacht. Es ist so ein bisschen die allgemeine Unsicherheit, vor allen Dingen die Dollarschwäche, die wirklich sehr massiv ist in den letzten Tagen. Ja, und da geht das Geld eben raus aus dem Dollar und rein in Sicherheit. Und das ist natürlich allen voran Gold. Aber man sieht auch, wenn man das letzte Jahr mal sich anschaut, Gold ist in Türkis und Silber ist in Silber. Das ist, glaube ich, eher weiß. Silber hat zuletzt natürlich sich deutlich besser entwickelt, ist ja lange Zeit zurückgeblieben, hat aber in den letzten Monaten einen Riesenschub gemacht. Das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold und Silber, war ja zeitweise bei 100, ist jetzt um die 50, hat sich also halbiert. Man kriegt jetzt für eine Unze Gold nur noch 50 Unzen Silber, es waren mal 100. Und jetzt ist die Frage bei Silber, die sich viele Leute stellen, ist dieser Anstieg gerechtfertigt? Ist es eine Spekulationsblase? Warum ist es so stark gestiegen? Eine Spekulationsblase ist es nicht. Tatsächlich ist es eher eine fundamentale neue Zeitrechnung, weil Silber wird ja schon lange stark nachgefragt und ist im fünften Jahr mittlerweile im Defizit. Also es wird mehr Silber verbraucht, als wir produzieren. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Ich will nämlich gleich auf den Punkt kommen. Mhm. Und es gibt ja mehrere Handelsplätze für Silber. Und es gibt in Europa und in der westlichen Welt vor allen Dingen New York und London. Und es gibt dann noch in China, in Shanghai wird Silber gehandelt. Und dort wird hauptsächlich physisches Silber gehandelt. Während an den Börsen hier eher Silberkontrakte gehandelt wird, also Papiersilber, um es auf den Punkt zu bringen. Und interessant ist, dass der Silberpreis in Shanghai, das ist der Kurs von heute, bei 131 Dollar pro Unze ist. Also das sind fast sind 17, 18 Dollar mehr, als das Papier Silber hier kostet. Und das zeigt eigentlich sehr gut, wie gesagt, das ist physische Nachfrage, denn Silber wird ja gebraucht für Solarzellen, für die Rüstungsindustrie, für die Elektronikbranche. Und die Nachfrage ist so groß und die Lagerbestände und das Angebot ist so knapp, dass dieser Preis nicht irgendwie von Spekulanten getrieben ist, sondern auf realer physischer Nachfrage basiert. Und es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis man sieht, dieser Abstand ist auch viel größer geworden. Lange Zeit waren die beiden Silberpreise in China und bei uns parallel. Und jetzt haben wir ein Aufgeld mittlerweile von 17 Dollar. Das sieht man auf der nächsten Chart nochmal. Da ist das Aufgeld nochmal aufgetragen. Ja, lange Zeit wenig passiert. Wir hatten sogar mal ein Abgeld. Das war, weiß ich gar nicht.
Im Oktober letzten Jahres?
Ja, im Oktober letzten Jahres, warum auch immer. Ach so, stimmt. Im Oktober letzten Jahres ist Silber schon mal recht stark gestiegen. Und zwar dann ist nur das Papiersilber gestiegen und das physische Silber nicht mit. Das war so ein bisschen Spekulation, aber jetzt tatsächlich ist das Aufgeld bei 17 Dollar und so hoch war es tatsächlich noch nie. Und das zeigt, dass eben die Nachfrage wirklich real vorhanden ist. Und wir haben keine Spekulationsblase, wenngleich, man sieht hier, und das ist wirklich ganz erstaunlich, das ist aber jetzt gerade erst passiert, das Rote ist das Handelsvolumen im S&P 500 ETF. Und das Schwarze ist das Handelsvolumen im Silber-ETF, im iShares Silber von BlackRock. Und da sieht man, dass eigentlich, der S&P, na klar, wird ja viel mehr gehandelt. Aber am Montag waren beide fast gleich auf. Und das ist wirklich erstaunlich, dass jetzt, angetrieben von diesem Anstieg, auch von dem Sprung über die 100-Dollar-Marke, die Spekulanten in den Markt kommen. Aber man sieht's, das ist eben erst jetzt, gerade vor allen Dingen in den letzten zwei Tagen passiert oder am Montag. Und vorher war es tatsächlich ich will nicht sagen normaler Anstieg, aber ein Anstieg als Reaktion auf das, was Silber Jahre oder man muss schon fast sagen Jahrzehnte nicht gemacht hat, weil es tatsächlich, man hat versucht, es möglichst unten zu halten, weil alle ein Interesse an einem niedrigen Silberpreis haben. Dem ist jetzt nicht mehr so, jetzt muss man eben ein bisschen mehr bezahlen.
Und aber ist das so der Wendepunkt dann vielleicht, wenn plötzlich alle drauf aufspringen, weil das ja oft der Punkt, wo man dann, wenn der Mainstream sich dafür interessiert, dann...
Ja, aber der interessiert sich jetzt seit zwei Tagen dafür oder seit drei. Also es ist ja auch so, oftmals ist so ein Anstieg geht einher in der Regel mit extrem steigenden Volumina. Die haben wir beim Silber bis auf, wie gesagt, die letzten beiden Tage nicht gesehen. Und die Volatilität steigt stark an. Das gab es bis vor zwei Tagen auch nicht. Das Einzige, was gestiegen ist, ist die Volatilität bei den Optionspreisen. Weil man insgeheim haben viele... gerade Silberspekulanten oder auch die auf fallende Kurse setzen, eine große Angst vor einem großen Sprung nach oben bei Silber. Und tatsächlich sind auch die Optionspreise für fallende Silberpreise jetzt gestiegen. Also Silber ist, man sieht es hier, der Anstieg läuft eigentlich relativ moderat, aber jetzt sind die Ausschläge an den Kerzen, sieht man das, doch deutlich größer geworden. Und ich denke mal, das wird sich fortsetzen, wenngleich, ich glaube, dieser Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei ist. Nochmal das inflationsbereinigte Hoch von 1980 bei Silber liegt bei 150 Dollar. Das Hoch beim Gold waren 3000 Dollar. Da sind wir schon lange, lange weit drüber. Und beim Silber haben wir es noch nicht mehr erreicht. Was man hier ganz schön sieht, ist übrigens, ich habe ja gesagt, Silber, das sind JP Morgan ist verurteilt worden im Jahr 2010, glaube ich. Nee, 2020, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall Geldstrafe 900 Millionen Dollar für Kursmanipulation bei Silber. Und Wenn man sich das mal anschaut, das war jetzt der Montag, glaube ich. Da ist Silber nach oben raus bis auf 117. Und dann ist das passiert. Dann ist Silber von 117 auf 102 gefallen, $15 in ungefähr 2 Stunden. Was ist da passiert? Nichts.
Ja.
Es gab keine Nachricht. Also insoweit ist das schon so, ich will nicht sagen Manipulation, aber es ist zumindest ein aktiver Einfluss, dass der Silberpreis möglichst stark fallen sollte. Und ich glaube, man hatte vor, den Silberpreis unter 100 zu drücken. Das hat nicht so ganz geklappt. Also 102 war dann Schluss. Oder auch das hier. Ist das eine natürliche Barriere? Oder das hier ist so ähnlich. Also es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten, dass der Silbermarkt eben immer noch bewegt wird von großen, großen Akteuren, die ein Interesse haben an bestimmten Preisen.
Vielleicht zumindest versucht, aber offenbar hatten sie ja nicht sehr viel Erfolg in den letzten
Jahren. Ja, irgendwann geht es ja nicht mehr. Wenn der Druck zu groß wird, dann lässt sich auch mit allen Mitteln, oder es wird dann auch zu teuer, den Silberpreis zu halten. Denn letztendlich, wenn ich sowas veranstalte, dann muss ich ja Silber verkaufen. Entweder ich verkaufe Silber, was ich habe, oder ich verkaufe Silber, was ich nicht habe, also ein Leerverkauf. Dieser Leerverkauf muss irgendwann wieder gedeckt werden, weil wenn Silber weiter steigt, wird es nämlich sonst richtig teuer. Ja, spannende Geschichte.
Wir werden es weiter verfolgen und blicken jetzt auf Bitcoin und Ethereum. Und gerade bei Bitcoin ist es recht langweilig zuletzt geworden. Der dümpelt so unter der 90.000-Dollar-Marke vor sich hin. Alle sprechen über Gold und Silber. Bitcoin ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Ja, ist eigentlich komisch. Also gerade jetzt auch in dieser Währungsunsicherheit, wie gesagt, schwacher Dollar, da könnte man eigentlich meinen, dass vielleicht doch ein Teil des Geldes aus dem Dollar rausgeht und in andere Währungen, gut, auch eben in den Bitcoin, ist ja auch eine Währung, eine Digitalwährung. Ist aber nicht so. Also man sieht, die letzten Wochen tut sich eigentlich relativ wenig. Ethereum genauso, läuft fast parallel, wobei Ethereum stärker gestiegen ist, ist dann aber auch stärker gefallen. Ja.
Aber wird sich das jetzt, na gut, Glaskugel, aber schätzt du, das könnte sich wieder ändern?
Ja, bei Ethereum bin ich mir relativ sicher, weil Ethereum hat tatsächlich profitiert von vor allen Dingen 2 Trends, die in diesem Jahr extrem aufkommen werden. Das eine ist, sind die, jetzt habe ich schon wieder vergessen den Namen, die digitale Währung. Und das andere sind die Tokens, die Tokenisierung. Und das ist eigentlich ein Markt, die Stablecoins, also USDT und wie sie alle heißen. Das ist ein Markt, der auf Ethereum basiert, der stark wächst, der auch schon sehr groß ist. Und das ist der Markt, der eigentlich dem die Zukunft gehört, die Tokenisierung von allem. Also im Moment, das ist der Gesamtmarkt, basieren 65% aller Tokens hauptsächlich im Moment auf Kredite, aber Tokens gibt es auch auf Aktien, es gibt Tokens auf Immobilien, irgendwann auf alles. Also 65% aller Tokens heute basieren auf Ethereum. Daran wird sich vermutlich nicht viel ändern, denn dieser Marktanteil ist schon relativ lange so. Aber dieser ganze Markt wird extrem wachsen, das sehen wir im nächsten Bild. Mhm. Das hat ARK Invest in seiner neuen Studie Big Ideas nochmal beschrieben. Wir sind im Moment hier, 2025, also da sieht man nichts. 2026 sieht man eigentlich auch nichts. Also wir haben jetzt ein Marktvolumen von 20 Milliarden Dollar bei diesem Token, ein insgesamtes Volumen. Und das wird ansteigen bis zum Jahr 2030 von 20 Milliarden auf 11 Billionen. Sich also für 50-fachen, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja. Extrem. Und da sieht man mal, worauf es dann diese Tokens gibt. Das Grüne, das sind Aktien. Tatsächlich, das wird der größte Markt sein. Das sind Schulden. Ja. Und dann gibt es eben noch weitere Bankdeposits und private Kredite. Real Assets, Venture Capital, also Tokens wird es dann auf alles Mögliche geben. Und wenn Ethereum diesen Marktanteil auch nur annähernd halten kann, dann sehen wir wahrscheinlich dann auch Kurse von eben nicht mehr 3.000, sondern 10.000, 15.000. Schauen wir mal.
Das ist also die Fantasie bei Ethereum. Bei Bitcoin ist die natürlich nicht gegeben.
Ja, aber Bitcoin hat eben die Fantasie als Asset-Klasse. Und es ist beim Bitcoin so ein bisschen so, wenn keine Bewegung drin ist, dann fühlt sich auch keiner genötigt reinzugehen. Also als der Bitcoin gestiegen ist, hatten alle so ein bisschen Zeitdruck. Also alle, die Bitcoin haben wollten als Asset-Klasse, haben gedacht, so, jetzt muss ich aber schnell rein, bevor es zu teuer wird. Jetzt ist es so, man denkt vielleicht sogar, könnte ja noch billiger werden. Mhm. Also dieses Momentum ist einfach raus. Und wenn das wieder da ist, dann glaube ich, könnte es auch schnell wieder gehen. Zumindest auch wenn wir dann die 100.000 mal wieder überschreiten, dann könnte man wieder richtig Dynamik reinkommen.
Na gut, solange das noch nicht so weit ist, sprechen wir jetzt im Vorfeld zumindest über die Zahlen, die Tesla heute Abend vorlegen wird. Wird ja mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang gerechnet, aber man wird sich ohnehin auf den Ausblick fokussieren.
Ja, und natürlich, gerade bei Tesla ist jetzt ja das Thema nicht mehr das Autogeschäft, sondern wichtig sehen wir gleich noch Energiespeicher und die Zukunftsgeschäftsfelder, sprich autonomes Fahren, also Robotaxis und allen voran auch die humanoiden Roboter, wie es da vorangeht, wie da die Ziele sind, ob sich da jeder Musk nochmal etwas konkreter zu äußert, wie man da vorankommen will. Aber natürlich, die Zahlen sind auch schon wichtig. Wir hatten ja, da sieht man mal die letzten Quartalsergebnisse. Also das ist, unten ist der Unterschied zwischen Erwartung und Ergebnis. Da war es eigentlich immer rot. Das heißt, die Zahlen sind in 3 von 4 Quartalen schlechter ausgefallen als erwartet. Einmal sogar deutlich schlechter. Das war im dritten Quartal, im ersten Quartal 25. Ja, im Schnitt 11% verfehlt. Insoweit kann man natürlich im Umkehrschluss sagen, wenn Tesla die Zahlen verfehlt, die ohnehin ja nicht gut erwartet werden, ist es halb so schlimm, weil das war ja schon immer so. Aber wie gesagt, es geht vor allen Dingen um die Zukunftsperspektiven, Thema KI auch, wie Tesla da weiter vorankommen will, wie das mit der Kommerzialisierung aussieht, denn es nützt ja nichts, wenn ich Zukunftsfantasien habe, ich will, muss ja damit auch irgendwann mal Geld verdienen, denn der Börsenwert von Tesla ist eben dann doch nicht mehr ganz so gering. Da muss man reinwachsen, aber wie gesagt, das hier ist ein Markt, der ja sich sehr gut entwickelt, die Energiespeicher, das Storage-Geschäft von Tesla. Da weiß man ja schon, man kennt die Zahlen vom vierten Quartal schon, wie viel Megawattstunden man ausgeliefert hat. Und jetzt geht es noch darum, wie die Marge ist, aber da sieht man auch im nächsten Bild, dass das ein Geschäft ist, mit dem Tesla richtig Geld verdient. Denn die Margen liegen mittlerweile bei annähernd 30% und sind auch konstant hoch, sogar noch gestiegen. Mhm. Klar, je mehr ich produziere, kann ich Skaleneffekte nutzen, dann kriege ich auch die Kosten runter. Und das Batteriespeichergeschäft ist eines, das ja so wichtig geworden ist, dass die Lithiumpreise deswegen auch schon wieder gestiegen sind, weil man natürlich auch diese Batteriespeicher Lithium brauchen. Das wiederum liegt daran, dass quasi alle Datencenter, die gebaut werden, alle Rechenzentren Batteriespeicher brauchen, um die Stromversorgung konstant zu halten, um Strom zwischenzuspeichern, um Unterbrechungen vorzubeugen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, wichtig ist auch insgesamt die Ergebnissaison und das habe ich nochmal mitgebracht. Da ist die Erwartungshaltung eigentlich gar nicht so. Das hier sind die Gewinnzuwächse der letzten Quartale. Die lagen immer so zwischen 5% und 15%. Im dritten Quartal waren es um die 12% Gewinnwachstum. Jetzt werden nur so 6-7% Gewinnwachstum erwartet. Also eigentlich eine gute Chance, dass die Zahlen vielleicht doch besser werden, als sie erwartet werden. Im weiteren Jahresverlauf übrigens gehen die Schätzungen prozentual doch kräftig in die Höhe. Also das könnte ein sehr profitables Jahr werden. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Börse langfristig wird bewegt nicht von Politik, nicht von Donald Trump, kurzfristig ja, langfristig nein, sondern von Quartalszahlen. Und da hoffen wir mal, dass diese ganze Liste an Unternehmen, die jetzt, das sind die Magnificent Seven, also heute mit Microsoft und Meta und Tesla, dann morgen kommt Apple und dann in der nächsten Woche Google, Amazon und Nvidia, dann Ende des Monats. Genau. Immer ein bisschen später, weil das Quartal bei Nvidia einen Monat länger geht.
Genau, da müssen wir ein bisschen gedulden, aber morgen dann oder heute Abend ist man dann zumindest, wie es bei Tesla lief.
Ja, wenn man sich den Chart anschaut, das sieht eigentlich nicht so gut aus.
Ja. Aber vielleicht haben sie dann heute Überraschungspotenzial.
Ein Doppeltop und dann Ausbruch nach unten auf 300. Nein, weiß ich nicht. Aber sagen wir so, ich habe ja schon ein paar Mal auch in meinem Börsenbrief, meinem Report auf gute Zahlen von Tesla spekuliert. Einen Tag vorher rein mit einem Hebelprodukt. Das würde ich mich jetzt dieses Mal nicht unbedingt trauen, denn ja, die Aktie ist halt doch im Vergleich zu dem, wo sie mal war, eher oben. Und insoweit ist vielleicht doch das Risiko, dass es da mal Gewinnmitnahmen gibt, doch nicht so klein.
Gut, dann beobachten wir das Ganze von der Seitenlinie aus und wie die Zahlen dann ausgefallen sind und schauen mal auf die Konkurrenz. BYD haben wir jetzt, glaube ich, einige Zeit an der Stelle nicht mehr besprochen. Was hat sich getan?
Genau, eigentlich, ja, jetzt konkret nicht so viel getan. Es gibt immer wieder gute News. Jetzt gab es heute die Nachricht, dass man in Indien den Markt stärker vorantreiben will. Man hat auch sehr gute Absatzzahlen in Europa und insgesamt gute Verkaufszahlen. In China allerdings nicht, aber das ist mittlerweile ja bekannt. Spannend ist eigentlich, dass die Aktie jetzt langsam einen Boden gefunden hat und dass jetzt, glaube ich, so langsam vielleicht auch alles Schlechte an Nachrichten drin ist. Also gerade, dass man in China seine Marktanteile, man hat doch Marktanteile verloren. Die Konkurrenz ist doch größer geworden. Man hat es kompensieren können mit dem Wachstum außerhalb von China. Das ist auch ganz gut so. Aber man ist jetzt auch in der Lage, profitabler zu werden. Und man hat sich, ich will nicht sagen gesund geschrumpft, aber zumindest hat man das jetzt kompensiert. Die Aktie hat entsprechend verloren. Ich finde, zu viel verloren. Wir haben im Moment eine Bewertung KGV 16. Also das ist, glaube ich, jetzt eine interessante Gelegenheit, wirklich mal auf eine Bewegung zu spekulieren, die dann wieder nach oben geht.
Wir haben ein paar harte Fakten mitgebracht. Hier sind die Neuzulassungen von Elektroautos in Europa.
Genau, wir hatten ja im letzten Jahr, so interessant, in China war das Wachstum nach wie vor hoch. Ich glaube, um die 30%. In Europa das Wachstum auch hoch. Wir haben jetzt einen Marktanteil von 24% Elektroautos gehabt. Das war deutlich mehr als im letzten Jahr. In den USA stagniert der Markt. Da will man Elektroautos nicht so gut haben. Aber wie gesagt, Europa ist auf dem richtigen Weg. Letztes Jahr ein sehr gutes Jahr, nachdem es nur langsam nach oben ging. Letztes Jahr ein richtiger Sprung. 24% rein Elektroautos bei den Zulassungen. Und
das Schwäche von Tesla hat BYD genutzt im letzten Jahr.
Genau, da, ich glaube, das sehen wir gleich noch.
Genau.
Da haben wir tatsächlich, Tesla hat, obwohl der Markt so gut gelaufen ist, ja, sind die Zahlen stagniert auf einem hohen Niveau. Aber BYD, sieht man, kommt von Q1 25.000 im Quartal, sind wir jetzt bei 55.000. Ich glaube, im gesamten Jahr hat sich die Zahlen in Europa mehr als verdreifacht. Bei Tesla ging es nach unten. Also BYD ist da auf einem guten Weg. Und wenn man mal so schaut, ich war jetzt dieses Jahr ja in Mexiko. Das hat mit Europa nichts zu tun, aber da sieht man schon viele BYD rumfahren. In Dubai ist es ähnlich. Und BYD hat es halt wirklich geschafft, auf den internationalen Märkten extrem zuzulegen. Man hat da die Absatzzahlen mehr als verdoppelt. Ja, man sieht es auch insgesamt weltweit. Rein Elektroautos, BYD macht ja auch noch Plug-in-Hybride, aber rein Elektroautos hat BYD Tesla doch in diesem Jahr deutlich überholt. Und man sieht es, Tesla hatte das große Wachstum bis 23. Mhm. Und BYD wächst einfach weiter, wenngleich, wie gesagt, auf dem Heimatmarkt hat BYD auch sogar Absatzrückgänge verzeichnen müssen, aber international gleicht man das mehr als aus.
Und das sind dann die Erwartungen für dieses Jahr?
Was genau, das sind jetzt die Exporte, also das, was BYD außerhalb von China verkauft. Da haben wir dieses Jahr erstmals bei über 1 Million im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Im nächsten Jahr rechnet man so mit 1,3 Millionen, also 30% Wachstum. Klar, das Wachstum lässt auch außerhalb von China nach, aber immerhin, das ist noch ganz ordentlich.
Da haben wir noch die Verkäufe, die wir jetzt sehen in den letzten Jahren. Ich glaube, ohne Prognose hast du noch so eine
Grafik. Genau, das sind jetzt alle Verkäufe zusammengerechnet, sowohl in China als auch außerhalb von China. Und zwar nicht nur Elektroautos, sondern auch Plug-in-Hybride. Und da sieht man mal, auch BYD, dieses extreme Wachstum, was man bis zum letzten Jahr hatte. In diesem Jahr gab es nur noch einen leichten Zuwachs auf, ich glaube, 4,4 Millionen Autos, sowas in der Größenordnung. Letztes Jahr waren es etwas über 4. Ja, und in diesem Jahr, viel wird da nicht dazu kommen. Weil die muss dann sehen, dass man tatsächlich die Marge erhöht, dass man die Kosten runterkriegt. Und da bin ich aber ganz guter Dinge, dass man das schafft. Denn wenn jemand günstige Kosten hat, dann ist es BYD alleine aufgrund der eigenen Batterieproduktion. Da hat man doch einen ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil vor der Konkurrenz.
Da bleibt der Fokus auch auf den Elektroautos, anders als bei Tesla, die ja viele Eisen jetzt mittlerweile im Feuer haben.
Ja, BYD, also man plant tatsächlich humanoide Roboter, das ist bekannt. Autonomes Fahren hat man ja auch. So ein bisschen was, aber so Richtung Robotaxis konkret. Roboter gibt es ja so halb vage Ankündigungen, aber nichts Konkretes. Nee. Noch nicht. Ja, da sieht man mal die Umsatzentwicklung und das hier sind die Gewinne. Und da sieht man in diesem Jahr, Umsätze gingen weiter rauf oder gehen weiter rauf. Jetzt fehlt noch das vierte Quartal. Aber beim Gewinn haben wir doch dieses Jahr mal einen Einbruch, was auch an dem Preisdruck liegt, den wir in China hatten auf dem Markt. Aber in den nächsten beiden Jahren sollen die Gewinne wieder wachsen. Und wie gesagt, bei einem Gewinnwachstum von diesem aufs nächste Jahr von 35% ungefähr, KGV 16, finde ich BYD doch sehr attraktiv.
Die Konkurrenz, eine der Konkurrenten ist ja XPeng in China. Und die sind noch ein bisschen breiter aufgestellt, auch zumindest das, was schon ersichtlich ist. Humanoide Roboter gibt es, Robotaxis und natürlich auch E-Autos, auch neue Modelle jetzt am Start oder in Kürze am Start.
Ja, das ist ganz komisch. Also XPeng feuert gute Nachrichten raus, ich will nicht sagen im Tagesrhythmus, aber doch viele, viele, viele. Heute kam die Meldung, dass man ein neues Patent hat zum Laden seiner Drohne, die ja auf einem Auto transportiert wird und dann von dem Auto direkt starten kann oder fast direkt starten kann. Also viele gute Nachrichten, aber die Aktie, ja, es sah hier aus, wenn es nach oben rausgeht, das wurde schnell wieder abverkauft und seitdem seitwärts, abwärts. Mhm. Das ist nicht schön, aber es ist so, bei Aktien braucht man halt auch mal Durchhaltevermögen und dann geht manchmal alles ganz schnell. Und das könnte ich mir bei Xiaopeng auch vorstellen, denn wie gesagt, man hat so viele Eisen im Feuer und auch nicht nur jetzt irgendwie irgendwann, sondern diese Flugautos werden jetzt produziert, kommen in diesem Jahr, werden die ersten ausgeliefert. Die Roboter, da ist man auch kurz vor der Serienproduktion und das sieht gut aus und einfach mal kaufen, ich will nicht sagen Schlaftabletten nehmen, aber zumindest mal jetzt nicht jeden Tag oder jede Stunde hinschauen. Das ist für mich so ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, es ist quasi die chinesische Tesla, aber von vor 5 oder 6 Jahren, was den Kurs betrifft.
Ja, wird auch noch nicht, also offenbar so wahrgenommen von jedem. Dann schon mal an dieser Stelle auf ein Unternehmen, das vielleicht noch nicht jeder kennt, noch nicht jeder davon gehört hat, Ubitech.
Genau, wir haben jetzt einen relativ kurzen Chart, weil die Aktie in Deutschland noch nicht so lange handelbar ist. Aber man sieht zumindest ja, einen kleinen Aufwärtstrend. Ubitech ist die Aktie, die ich hier schon einige Male hatte und immer gesagt habe, es ist mein neuer Roboter-Favorit.
Jetzt darfst du auch genau erklären, warum.
Genau, warum ist eigentlich ganz einfach. Es gibt viele Firmen, die Roboter planen, aber es gibt wenige Firmen, die schon sag mal unmittelbar vor der Massenproduktion sind von diesem Roboter. Der nennt sich Walker 2, hat Ubitech im letzten Jahr 500 produziert, in diesem Jahr sollen es 5000 werden und im nächsten Jahr 10.000. Also man hat auch schon große Aufträge bekommen. Diese Roboter sollen unter anderem eingesetzt werden als Grenzüberwachung zur chinesischen Grenze zu Vietnam. Ganz interessant. Und was die können, haben wir das glaube ich gerade schon gesehen, die können ihren Akku selber wechseln. Das ist ganz interessant. Kannst du ja auch mal versuchen. Ja. Die können sich im Sommer auch selber den Rücken einschmieren.
Ja, das ist schon beeindruckend.
Ja, was die alles können. Das ist schon sehr beeindruckend, tatsächlich. Also die Massenproduktion ist da. Und da ist Ubitech doch auch Tesla voraus, die eben noch keine Massenproduktion haben. Vielleicht erfahren wir heute mehr von Elon Musk. Aber im Bereich Roboter ist, das hat sogar Elon Musk gesagt, es gibt eigentlich im Bereich Roboter nur Tesla und chinesische Firmen. Das sind so die beiden Parteien, die den Markt wahrscheinlich dominieren werden. Und wenn man mal anschaut, Ubitech sind wir bewertet mit 8, 9 Milliarden Euro umgerechnet. Tesla sind wir ja bei über einer Billion. Das sind schon Unterschiede und der Robotermarkt wird der größte Markt der Welt. Und das ist sicherlich ein Kandidat, der da ganz vorne mit dabei sein könnte.
Dann schauen wir auf Baidu. Da haben wir schon über die Abspaltung der KI-Tochter gesprochen, dass sie das vorantreiben, diese Abspaltung eben.
Genau.
Hat die Aktie auch zwischenzeitlich ein bisschen beflügelt.
Ja, ein bisschen, ja, und hält sich auch da oben. Also steigt so noch weiter. Kann man kurz abhaken. Story voll intakt. Das KI-Potenzial ist in der Aktie noch immer nicht so drin, wie es sein sollte. Insoweit, sogar hier würde ich sagen, das ist immer noch ein Kauf.
Kurz und knapp. Dann schon mal auf AMD. Die tun sich ein bisschen schwer, also die Aktie, ihr neues Allzeithoch zu erreichen.
Ja, man ist kurz jetzt davor.
Aber es klappt irgendwie.
Hat doch einen schönen Schub gemacht. Ja, ja. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut oder so ähnlich. So, jetzt kann man nochmal sprechen. Also, tatsächlich hat sich schön erholt. Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis wir das alte Hoch rausnehmen. AMD ist immer mehr dabei, sich wirklich als klare Nummer 2 zu etablieren. Bei KI-Chips hinter Nvidia. Und in diesem Jahr könnte diese Entwicklung weitergehen. Wird sie sehr wahrscheinlich weitergehen. Und man kann auf Meldungen warten, auf neue große Aufträge und auf weiter steigende Kurse.
Läuft. Berlebius, da schauen wir noch drauf. Das war ja deine, wo du so für ein ganz gutes Glück bewiesen hast, einen guten Zeitpunkt bewiesen hast, letztes Jahr beim Einstieg im April.
Genau.
Das ist dann, ne, bevorsichtig
auf. Ja, wir haben tatsächlich, gut, dieser Anstieg war natürlich schon brutal. Also von 20 auf 120 fast versechsfacht innerhalb von einem halben Jahr. Da ist klar, dass eine Konsolidierung auch nicht nur eine Woche dauert oder zwei, sondern es ging jetzt eben doch über ja, mehrere Monate, seitwärts, leicht abwärts. Aber jetzt so langsam, man hat ja auch, wie gesagt, einige schöne große Aufträge anziehen können. Man ist ja hinter Corby klar die Nummer 2 bei Rechenzentren, könnte sogar die Nummer 1 werden langfristig und finde ich jetzt auch attraktiv bewertet um die 80 Euro. Also spannend und für mich im Bereich Rechenzentren vielleicht sogar so vom Chance-Risiko-Verhältnis die Nummer 1.
Zu guter Letzt, last but not least, haben wir noch ein Allzeithoch. Applied Digital ist jetzt jüngst auf ein Allzeithoch gestiegen.
Genau, die haben es wirklich geschafft. Das ist ganz erstaunlich, weil viele Rechenzentrenanbieter ja noch immer im Korrekturmodus sind, aber die sind relativ schnell da rausgekommen. Liegt so ein bisschen daran, ist halt deutlich kleiner als Nebius, auch von dem installierten Volumen oder auch von dem, was geplant ist, auch vom Börsenwert natürlich. Und deswegen auch ein bisschen dynamischer. Und es gab jetzt doch einige neue Aufträge und ja, das hat sich niedergeschlagen in steigenden Kursen. Und sowas ist ja für mich kein Grund zur Sorge, sondern eher ein Kaufsignal, wenn eine Aktie auf ein neues Hoch steigt.
Dann waren das die perfekten Schlussworte für heute.
Genau.
Danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen. Da sehen wir nochmal deinen Börsenbrief. Kann man sich hier anmelden, wenn man möchte.
Unbedingt.
Ja,
und einfach. Aber es gibt keinen Rabatt mehr. Nie wieder.
Das heißt, man muss jetzt dann doch,
wenn man Geld verdienen will, dann soll man jetzt zuschlagen.
Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal gerne an dieser Stelle wieder. Bis dahin könnt ihr ja gerne den Börsenbrief lesen oder abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.